Auch von mir nochmal einen guten Morgen. Ich wollte heute über ein paar Tiere reden, beziehungsweise über ein bestimmtes, aber erstmal in der Bibel werden ungefähr 130 verschiedene Arten von Tieren aufgezählt. Davon sind Wassertiere, Vögel, Landtiere, Kriechtiere. Zum Beispiel die Wassertiere und die Vögel wurden am 5. Tag geschaffen von Gott, die Landtiere und Kriechtiere am 6. Zu Landtieren. Bei Landtieren wurde unterschieden zwischen Vieh und wildem Tier. Und bei den Kriechtieren kann man davon ausgehen, dass es so wie Reptilien, Amphibien sind, Insekten oder wirbellose Tiere. Die größten Aufzählungen finden sich in 3. Mose und 5. Mose in den Büchern Levitikus und Deuteronomium. Und die stehen im Zusammenhang mit dem jüdischen Speisegesetz. Wegen koscherem Essen, welche Tiere rein und welche Tiere unrein sind. Aber meistens werden halt Haustiere aufgezählt, beziehungsweise nicht so wie bei uns heute Katzen, Hunde, Kaninchen, so Fische, die gängigen Haustiere, die wir haben, sondern eher so ja, Haustiere wie Hauslamm, Hausziege, also eher bäuerliche Tiere. Da die antike jüdische Gesellschaft eher eine bäuerliche Kultur war. Sie hatten viel Vieh, sie hatten Acker. Aber Tiere wurden auch in bildhaften Vergleichen, also als Symbole, verwendet. Zum Beispiel sagt Petrus in 1. Petrus 5,8 steht: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Hier wird zum Beispiel der Löwe als Symboltier genommen für den Teufel. Aber auch zum Beispiel in Richter fängt Simson 300 Füchse. Oder König Herodes wird als Fuchs bezeichnet. Die Schlange verführte Eva in 1. Mose 3. Aber es gibt auch noch andere Tiere, die nicht so ganz gängig sind, beziehungsweise Drachen, Ottern. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man Drachen als Tier oder Fabelwesen einordnen kann. Aber ich möchte heute nicht im Allgemeinen über die Tiere in der Bibel sprechen, sondern über ein ganz bestimmtes Tier. Und dazu hätte ich eine Frage an euch, beziehungsweise zwei. Welches ist das am meist erwähnte Tier in der Bibel? Wer? Nee, das Tier. Ja, Levi? Genau, ja, das Schaf, das Lamm. Und weiß auch jemand, wie oft das in der Bibel vorkommt, so schätzungsweise? Timofei? 360 Mal? Nicht ganz so viel, nein. Mehr? Levi?
300?
Nee. Es sind fast 200, es sind 196. Davon kommen 159 Mal wird das Schaf im Alten Testament erwähnt und 37 Mal im Neuen Testament. Aber was ist ein Lamm, beziehungsweise welche Eigenschaften oder Merkmale hat es? Ein Lamm ist ein Jungschaf. Es hat, wie jedes Schaf, 4 Beine. Also in den meisten Fällen. Es hat Fell, es wurde zum Opfern benutzt, verwendet, es hat zartes Fleisch, wenn jemand gerne Lamm isst. Es ist ein Säugetier, es ist Pflanzenfresser, es ist ein reines Tier bei den Juden, es ist ein Paarhufer, denn Paarhufer waren reine Tiere oder sind reine Tiere. Und es hat eine Lebensdauer, beziehungsweise es lebt durchschnittlich 10 Jahre, das Schaf. Das Schaf war das am meistverbreitendste Tier im Orient und es wurde benutzt oder genutzt wurde es für Grundnahrungsmittel, sowie für Kleidung. Es wurde im Alten Testament oft zum Opfern benutzt, aber auch im Neuen Testament. Denn es galt als reines Tier und konnte eigentlich zu jeder Art von Opfer, also zu Sündopfer, als Dankopfer dargebracht werden. Und wenn man jetzt so guckt, okay, das Lamm, wenn es geopfert wird, das Lamm wurde, es wurde nicht nur das Fleisch verwendet, aber es wurden auch die Leber verwendet, die Nieren, die Zunge und das Fell oft, als für Leder oder für Pelzzwecke. Dann gibt es auch noch den Begriff Agnus Dei. Weiß irgendjemand, was das heißt? Kann sich jemand was darunter vorstellen? Nein. Es heißt, es ist aus dem Lateinischen übersetzt und bedeutet Lamm Gottes. Es steht als Symbol für Jesus Christus. Und ich habe mal geguckt, so recherchiert. Das Osterlamm wurde oft mit einer Siegesfahne gekennzeichnet oder ja gekennzeichnet und steht als Symbol für die Auferstehung Jesu Christi. Und das Lamm steht traditionell als Zeichen für Leben und für Unschuld. Denn das weiße Fell symbolisiert die innere Reinheit und Frömmigkeit. So, wann wurde das erste Mal das Lamm oder das Schaf in der Bibel erwähnt? Ich habe so geguckt und dazu können wir aufschlagen 1. Mose 4, 1 bis 4. Da wird das Lamm nicht explizit erwähnt, aber es wird erwähnt. 1. Mose 4, 1 bis 4. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sagte, ich habe mit der Hilfe des Herrn einen Mann hervorgebracht. Und danach gebar sie einen Bruder, seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass Kain von den Früchten des Ackers dem Herrn Opfer brachte. Und Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer gnädig an. Da finde ich, dass das erste Mal wirklich das Schaf erwähnt wird als eigenes Tier und nicht mit, wie in der Schöpfungsgeschichte, wo Gott sagt, okay, Landtiere, Vieh und wilde Tiere. Geopfert wurde das Lamm schon von Abraham, aber das erste Passafest, das können wir lesen in 2. Mose 12. In 2. Mose 12, 1 bis 15. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber ich lese ihn trotzdem. Die Einsetzung des Passafestes. Der Herr aber sagte zu Mose und Aaron in Ägypten, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder ein Lamm für ein Haus, für ein Vaterhaus, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es bis zum 14. Tag des Monats verwahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel gegen Abend schlachten. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und damit an den Häusern, in denen sie es essen, beide Pfosten der Tür und die obere Schwelle bestreichen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es nicht roh essen oder mit Wasser kochen, sondern am Feuer gebraten, seinen Kopf mit seinen Schenkeln und den Eingeweiden. Und ihr sollt nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Wenn aber etwas bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und eure Stäbe in euren Händen und sollt es in Eile essen. Es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt in Ägypten erschlagen unter den Menschen, unter Mensch und Vieh und will über alle Götter der Ägypter Strafgericht halten. Ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägypten schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Satzung. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Denn wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum siebten, dessen Seele soll aus Israel ausgerottet werden. So viel dazu. Ja, wie sollte das Lamm sein? Das Lamm sollte keinen Fehler haben, es sollte keine Makel haben, es sollte nicht krank sein. Es sollte ein männliches Tier sein, sollte 1 Jahr alt sein. Und es musste nicht unbedingt ein Schaf sein, es konnte auch eine Ziege sein. Und wie sollten sie es essen? Sie sollten es braten, am ganzen Stück, also mit Kopf, Eingeweiden und Schenkeln. Sie sollten das Blut nehmen und damit ihre Pfosten an den Häusern bestreichen. Denn das war das Zeichen für den Todesengel, dass er dort vorübergeht. Denn für die Menschen, die dort wohnten oder die das Lamm aßen, wurde schon Blut vergossen. Und das Lammblut war das Zeichen dafür. Sie sollten es in der Nacht essen. Wenn sie es nicht aufessen konnten, verbrennen. Ja, sie sollten es mit ungesäuertem Brot und Kräutern essen, aber das wissen wir eigentlich alles schon. Und in Vers 11 steht, so sollt ihr es essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und eure Stäbe in euren Händen und sollt es in Eile essen. Es ist das Passa des Herrn. Wenn man so guckt, okay, jetzt wird es gefeiert, 7 Tage, warum sollte man es in Eile essen und warum mit voller Montur angezogen schon? Aber Gott hatte seine Gründe. In Jesaja steht das Gotteslamm oder das Lamm als Symbolik für, ja, das Gotteslamm. Satzbau, super. In Jesaja 53,7 steht, Jesaja 53,7, als er gestraft und gemartert wurde, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Aber warum tut er seinen Mund nicht auf? Weiß das jemand? Vielleicht? Okay. Moment, wo ist das? Das Lamm gab keinen Laut von sich, da es eine angeborene Schreckstarre hat. Genauso wie beim Scherer, genauso wie es zur Schlachtbank geführt wird. Deshalb hat es sich nicht gewehrt, beziehungsweise viel Aufstand darum gemacht. In Jeremia 11,19 lesen wir, können wir lesen, da wird das Lamm mit Ahnungslosigkeit und Vertrauen des Propheten gegenüber den Absichten seiner Widersacher in Verbindung gestellt. Denn in Jeremia 11, 9 steht, 19 steht, nämlich, dass sie mich wie ein armes Schaf zur Schlachtbank führen wollen. Denn ich wusste nicht, dass sie gegen mich beratschlagt und gesagt hatten, lasst uns den Baum mit seinen Früchten verderben und ihn aus dem Land der Lebendigen ausrotten, damit nicht mehr an seinen Namen gedacht wird. Ja, diese Ahnungslosigkeit, dieses Vertrauen, dieses blinde Vertrauen vom Schaf gegenüber seinem Hirten oder dem, der es führt. Aber auch im Neuen Testament wird das Lamm erwähnt, nämlich in Johannes 1, können wir lesen, Johannes 1, 29. Johannes 1, 29, da steht, ja, Johannes Evangelium, 1, 29. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Gotteslamm, das die Sünden der Welt wegnimmt. Er hat eine Prophezeiung ausgesagt, oder er wusste es. Und im selben Kapitel, einige Verse weiter, im Vers 36, lesen wir wieder, am nächsten Tag stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger, und als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht, das ist Gottes Lamm. Jesus wird in Verbindung gesetzt mit dem Lamm Gottes. Ja, aber dazu gleich noch etwas. Die Symbolik des Lammes ist zum Beispiel im Alten Testament das Bild des Erbarmens und der Fürsorge Gottes. Durch das Lamm wurden Schulden getilgt, es wurde Blut vergossen für die Sünden der Menschen. Im Neuen Testament ist das Schaf und sein Hirte ein Bild für Liebe, für die Liebe Jesu zu uns verlorenen Menschen, die er errettet hat. Er ist der gute Hirte. Er hat sein Leben für die Schafe gelassen. Und wenn man dies nochmal auf Jesus bezieht, sieht man die Symbolik oder sieht man die Wehrlosigkeit und das unschuldige Leiden im Hinblick auf ihn. Jesus hat sich nicht gewehrt. Das Lamm gab keinen Laut von sich. Das Lamm steht für Leben und Unschuld. Wie schon gesagt, das weiße Fell symbolisiert die Reinheit. Aber warum ist das Schaf das am meisten erwähnte Tier in der Bibel? Meine Meinung bzw. meine Empfindung ist halt wegen der Reinheit, die es hervorbringt durch das weiße Fell. Durch die Verbindung, die zu Jesus aufgebaut werden kann. Durch die vielen Prophezeiungen, die auf Jesus hindeuten. Der gute Hirte. Die Liebe Jesu zu uns sündigen Menschen. Jesus ist als Sohn Gottes das reine und sündlose Lamm Gottes. Er ist für uns Sünder, für uns Menschen geopfert worden und ist als, ich würde mal sagen, das finale Opfer dargebracht worden. Denn durch ihn, der für uns gestorben ist und der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir frei geworden von Sünde, von Schuld und müssen dafür nicht mehr opfern wie im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, noch vor Jesu Tod, die Menschen für ihre Sünden Opfer darbringen mussten. Aber er nimmt nicht nur die Rolle des unschuldigen Lammes ein. Nein, er nimmt auch die Rolle des guten Hirten ein. Er ist der gute Hirte und wir sind seine Schafe, die er weidet. Das Schaf oder das Lamm steht auch für die Menschen, die dazu neigen, umherzuirren. In Jesaja 53, 5, gehen wir wieder zu Jesaja. letzten Jesaja 53, 5 oder 6. In Jesaja 53, 6 steht: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn. Ja, das stimmt. Er warf alle unsere Sünde auf ihn. Wir gingen alle in die Irre. Aber er hat uns gerufen und der Herr sagte: Meine Schafe gehen nicht verloren. Der gute Hirte ruft seine Schafe bei Namen. Und Jesus ruft einen jeden von uns bei Namen. Er möchte, dass wir ihm nachfolgen, dass wir seiner Stimme hören. Wenn wir ihn als unseren Hirten, als unseren Heiland und Retter annehmen, werden wir auf seine Stimme hören und Fremden nicht nachfolgen. Denn früher in Palästina oder auch jetzt, wenn da noch Schafe gehütet werden, hören die Schafe auf die Stimme des Hirten und folgen demnach keinem anderen. Sie haben ihren Herrn, dem sie folgen. Sie werden nicht folgen einem anderen. Das sagt auch Jesus. Er sagt, dass sie fliehen werden vor ihm, weil sie seine Stimme nicht kennen. So sollen auch wir am besten auf die Stimme unseres Hirten hören, auf die Stimme von Jesus Christus und seinen Willen tun, denn er weiß am besten, was für uns zum Besten dient. Und in Römer 8, 28, das haben wir auch einmal in der Jungschau auswendig gelernt, schon etwas her, bei Dima noch, steht in Vers, in Römer 8, 28: Denn wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. In Römer 8, 28. Ja, alle Dinge dienen uns zum Besten, wenn wir es zulassen, dass er die Kontrolle über unser Leben nimmt. Er ruft seine Schafe. Und wenn er sie unter seinen Schutz gebracht hat, besitzen sie vollkommene Sicherheit, Freiheit und Versorgung. Ja, wenn wir unter seinem Schutz stehen, sind wir vollkommen sicher, versorgt und frei. Denn wir sind Knechte der Sünde gewesen. Das sagt Jesus. Und er hat uns erkauft, sodass wir frei von Sünde sind. Wir sind seine Knechte. Das möchte man nicht immer hören, weil man, wenn man früher Knecht der Sünde gewesen ist, dann möchte man jetzt, weil man ja freigekauft ist, nicht Knecht von jemand anderem sein. Aber Gott nennt uns auch seine Kinder. Und das ist ein Privileg, welches er uns nicht vorenthalten hat. Er ist ausgezogen aus dem Stall Israel zu uns Heiden. Denn er sagte, er hat auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Stall sind. Ja, er meinte uns. Und die wir jetzt zu seiner Herde gehören, weil wir ihn angenommen haben. Uns wurde das Evangelium verkündigt. Und wir haben es angenommen. In der Bibelstunde hatten wir davon gesprochen, vom guten Hirten, der ein Schaf suchen geht und die 99 zurücklässt. Und da meinte Kolja auch, dass warum er es denn auf seinen Schultern getragen hat. Es war oft so, dass wenn ein Schaf nicht gehört hat oder weggelaufen ist, dass ihm, damit es besser hört, ein Bein gebrochen wurde. Damit es ja auf die Hilfe ganz auf den Hirten angewiesen ist und sich somit besser oder mehr an ihn gewöhnt und seiner Stimme besser folgt. Es gewöhnt sich mehr an ihn. Und das ist eine Form von Züchtigung. So lasst uns besser so leben, dass wir ja nicht gezüchtigt werden müssen. Denn niemand weiß, wie das endet oder anfängt, wenn Gott uns züchtigt. Ja, wenn wir seine Schafe sind und zu seiner Herde gehören, wird er uns seine Schafe nennen und wir werden im zukünftigen Gericht der Nationen die erretteten Schafe genannt und stehen gegenüber zu den Verlorenen, zu den Böcken, die ja verloren sind. Das können wir auch noch mal lesen in Matthäus 25. Matthäus 25, 31 bis 34. Matthäus 25, 31 bis 34. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Ja, das möchten wir doch auch bestimmt, dass er das zu uns sagt, dass wir seine Schafe sind und sein Reich erben werden. Ich hoffe, dass wir alle Jesus angenommen haben, denn er hat für uns sein Leben gelassen als das Lamm Gottes, welches unsere Sünden auf sich genommen hat, wie Johannes sagt, welches die Sünde der Welt wegnehmen wird. Lass uns das nicht vergessen und ja, er, der gute Hirte, lasst uns ihm folgen. Amen.